Herr Jesus, Kreuz gegangen bist, um für unsere Sünde zu sterben, damit wir in Verbindung leben können mit dem Leben. Wie Jesus Mensch ist, nämlich Maria, seine Mutter. Also Jesus ist ja schon sehr früh seiner Mutter begegnet, nämlich bei der Geburt. Das war ja eine ganz besondere Sache. Aber im Laufe vom Erleben, wo er groß geworden ist, ist er ja auch immer wieder begegnet. Heute wollen wir uns beschäftigen mit der Begegnung zwischen Jesus und Maria bei der Hochzeit zu Kana. Der Predigttext steht Johannes 2, die Verse 1 bis 12. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben kein Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer oder Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die es geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jeder Mann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben wenige Tage dort. Jesus wuchs in einer ganz normalen Familie auf. Naja, einigermaßen normal. Denn wir wissen aus dem Markus-Evangelium, Markus 6, Vers 3, dass Jesus mindestens 6 Geschwister hatte. Da werden 4 Brüder namentlich aufgezählt und dann noch und seine Schwestern. Also mindestens 6 Geschwister hatte Jesus. Also für unsere Verhältnisse ist es nicht ganz normal. Eine Großfamilie ist es. Aber ja, das war ein bisschen herausfordernd wahrscheinlich dann für Maria, so eine große Familie großzuziehen, wie das da gewimmelt haben muss und so. Aber zum Glück hatte sie ja Jesus. Denn von Jesus wissen wir, dass er nie gesündigt hatte. Also schon als kleines Kind hatte er nicht gesündigt. Das war ein bisschen speziell. Wir würden ihn einkategorisieren in die Kategorie der leicht zu erziehenden Kinder. Und mit so einem ersten Kind kann man ja dann verschiedene Kinder noch haben. Ja, also Jesus wuchs in einer normalen Familie aus, er kannte den Familienstress, den es damals gab und so. Er hat sogar auch einen Beruf gelernt. Bauhandwerker war er oder Zimmermann, wie wir es in der Luther-Übersetzung lesen. Und jetzt, wo er ungefähr 30 Jahre alt war, da fing er an, öffentlich wirksam zu werden. Das Zeichen hier, das Wunder hier in Kana, das war der Anfang der Zeichen. Also das erste Wunder, das Jesus überhaupt getan hat. Aber bis dahin, bis ungefähr 30 Jahre, hat man gedacht, der Jesus ist irgendein normales Kind, ein bisschen einfach zu erziehen, aber sonst irgendwie normal. Maria wusste aber, Jesus ist ein besonderes Kind, denn sie wusste noch ganz genau um die Umstände bei seiner Geburt, die waren nämlich nicht normal, wo die Hirten gekommen sind, wo die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind, das mit den Engeln und so. Maria wusste von der Geburt her, Jesus ist der Sohn Gottes. Und dann gab es noch ein besonderes Ereignis innerhalb von der Kindheit von Jesus. Nämlich als Jesus 12 Jahre alt war, da ging sie nach der Gewohnheit zum Passafest nach Jerusalem. Und Jesus blieb dann dort 3 Tage lang, hat dann mit den Pharisäern und Schriftgelehrten ein bisschen diskutiert und so. Maria hat wahrscheinlich gedacht, ja, der Jesus, der ist vertrauenswürdig, der macht schon keinen Blödsinn und so. Der ist mit Verwandten oder mit Freunden heimgegangen, aber der stand im Haus. Ja, genau. Und bei dieser Begebenheit hat ja Jesus die Schriftgelehrten mit ihnen so diskutiert, dass sie gedacht haben, woher hat er seine Weisheit? Maria hat es alles im Herzen aufbewahrt und wo Jesus ihr dann gesagt hat, ja, habt ihr nicht gewusst, ich muss im Hause meines Vaters bleiben? Also das war was Besonderes. Maria wusste, Jesus ist der Sohn Gottes, der versprochene Retter, den Gott vorhergesagt hat im Alten Testament. Und jetzt war da diese Hochzeit. Maria war da, Jesus war da und auch die Jünger von Jesus. So eine Hochzeit, die konnte damals eine ganze Woche gehen. Das war eine große Sache. Und je größer eine Sache ist und dort passiert ein Ungeschick, desto größer wird auch die Peinlichkeit. Und genauso musste das da gewesen sein. Der Wein ging aus. Der Wein ging aus. Mitten in den Feierlichkeiten. Peinlich. Und das Schöne bei Maria ist, sie bemerkt das. Sie bemerkt, da ist eine Not vorhanden. Es war nicht unbedingt ihre Hochzeit, die war ja schon ein bisschen länger her mit dem Josef. Aber da ist eine Peinlichkeit passiert, eine Notsituation bei anderen Leuten. Und das ist ihr nicht egal, sondern sie möchte da handeln. Und wie handelt sie? Sie handelt, indem sie zu Jesus geht und sagt, sie haben keinen Wein. Und wir wissen, so einen Satz kann man ja sehr verschieden betonen. Den kann man auch betonen, sie haben keinen Wein mehr. Und aus der Reaktion von Jesus wissen wir, Maria muss ungefähr diese Tonlage drauf gehabt haben. Denn Jesus, er sagt zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Also er weist sie recht zurück und sagt dann, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber bevor wir da negative Gedanken über Maria haben, müssen wir erst einmal sehr positiv sehen, was Maria hier macht. Denn sie wusste, Jesus kann in der Not helfen. Bisher hatte Jesus noch nie ein Wunder getan, aber Maria wusste, Jesus kann helfen. Und jetzt geht sie in dieser Notsituation zu der Person, wo er helfen kann. Sie ist nicht jetzt schnell einkaufen gegangen und hat irgendjemand verrückt gemacht und hat andere unter Stress gesetzt und so, sondern sie ist zu dem gegangen, der helfen kann, zu Jesus. Das ist wunderbar. Alle anderen Hochzeitsgäste hatten Jesus ja bisher nur als Normalmenschen kennengelernt. Aber Maria wusste, Jesus ist Gottes Sohn. Er kann helfen. Und es gibt nichts Besseres, als wenn man in einer Notsituation tatsächlich zu dem geht, der helfen kann, zu Jesus. Und da ist Maria uns ein Vorbild. Auch wir kommen manchmal in Notsituationen. Manchmal sind es eigene Notsituationen, manchmal sind es Notsituationen von anderen Menschen. Und wie gehen wir dort in der Regel um? Gehen wir da auch in erster Linie zu Jesus? Unsere Notsituationen sind vielleicht in der Kindererziehung. Da hat ein Kind Probleme in der Schule. Vielleicht mit den Lehrern. Vielleicht aber auch mit anderen Schülern. Und da sind wir dann der Meinung, wenn so eine Notsituation bei unseren eigenen Kindern da ist, da muss man was unternehmen. Da muss man dann dem Lehrer mal sagen, wie man so richtig unterrichtet oder so. Oder da sollte man mal eine Intervention machen bei den anderen Mitschülern oder so. Man denkt, wir müssen da handeln. Oder unsere Notsituationen sind vielleicht am Arbeitsplatz. Da tauchen verschiedene Schwierigkeiten auf. Und dann überlegen wir uns, wie müsste man da handeln? Und dann tut man dies oder jenes und dann macht man einen Schlachtplan und so. Oder wir erleben Notsituationen aufgrund von Krankheiten. Entweder weil man selber krank wird oder ein lieber Bekannter wird krank. Und dann möchte man unbedingt helfen, irgendwas machen. Ja, wir wissen eigentlich, das Sinnvollste in Notsituationen ist, zu Jesus zu gehen. Aber wie handeln wir in unseren konkreten Notsituationen? Vielleicht passiert es uns, dass wir dann uns selber unter Druck setzen. Jetzt musst du aber was unternehmen, jetzt musst du was handeln. Oder wir setzen andere unter Druck, weil wir merken, irgendwie kriegen wir die Situation nicht gebacken und dann werden andere Leute gestresst, die Ehefrau oder die Frau stresst den Mann oder dann werden die Eltern noch aufgeboten, alle möglichen Leute werden aufgeboten. Man verfällt in einen Aktivismus, was man alles tun sollte und dann überfordert man sich vielleicht, weil man sich Aufgaben auflädt, die kann man überhaupt nicht bewältigen. Oder andere Leute, die reagieren in der Not so, dass sie vor der Not resignieren und sagen, jetzt halt, man kann nichts ändern, sie haben keinen Wein mehr, jetzt müssen sie halt Wasser trinken. Verdursten tun sie dann auch nicht, nur halb so schlimm, dass man einfach vor der Not resigniert. Wir wollen von Maria lernen. In unserer Not wollen wir zu dem gehen, der in der Not helfen kann. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Jesus hat uns ja von der größten Not gerettet, von der Not der Sünde, dass wir getrennt von Gott sind. Dafür ist er am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden. Er hat es uns möglich gemacht, das, was uns unmöglich war, nämlich wieder in die Gemeinschaft zu Gott zu kommen, durch den Glauben an ihn. Wir durften erleben, Jesus kann retten aus der allergrößten Not und Jesus kann auch aus allen anderen Nöten heraus retten. Und wenn wir in eine Notsituation hineingeraten, dann lasst uns nicht in erster Linie unsere Mitmenschen stressen oder uns selbst stressen, sondern da lasst uns im Gebet zu Jesus gehen, denn er kann helfen. Wir haben einen Herrn, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und es ist ein Vorrecht, das wir als Gläubige haben, dass wir zu diesem Herrn gehen können im Gebet. So oft wird uns das in der Bibel gesagt, sorgt euch nicht, sondern lasst eure Sorgen kund werden vor unserem Herrn. Und das wollen wir ernst nehmen. Die Möglichkeit, die wir haben, die wollen wir nutzen, im Gebet zu unserem Herrn zu gehen. Die Maria hat das gemacht, sie ist zu Jesus gegangen, sie konnte direkt zu ihm reden und jetzt hat Jesus ihr eine Antwort gegeben. Wahrscheinlich hatte Maria eine andere Antwort erwartet. Ja, Mama, oder so ähnlich. Aber eben diese Antwort, die kam nicht, sondern die Antwort, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist nicht gekommen. Ein großer Lehrplatz für Maria. Bisher hat sie Jesus kennengelernt, ja, wahrscheinlich als leicht zu erziehendes Kind, aber jetzt war ja Jesus schon ein bisschen erwachsen geworden, 30 Jahre, da ist man schon erwachsen. Und jetzt musste Jesus etwas ganz, ganz Wichtiges der Maria beibringen, nämlich, dass er ihr Herr ist. Nicht Maria hat Jesus vorzuschreiben, was er zu tun hat, sondern Jesus ist der Herr. Das sagt Jesus damit. Und das Wunderbare ist, Maria lernt das. Sie lernt, Nicht ich habe Jesus vorzuschreiben, was er alles zu tun hat. Wir schreiben manchmal Jesus auch gern vor, was er zu tun hat. Wir wissen genau, wie Jesus handeln sollte. Aber nicht wir haben Jesus vorzuschreiben, wie er zu handeln hat, sondern Jesus hat uns zu sagen, was wir zu tun haben. Und diesen Lehrplatz, den macht Maria. Sie lernt das. Sie lernt wahnsinnig schnell. Sie lernt so schnell, dass sie das gerade im selben Augenblick oder im Augenblick danach gerade weiter lehren kann. Sie sagt nämlich den Dienern, die dort sind, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Sie sagt ihnen, auf Jesus zu hören und zu tun, was er sagt, das lohnt sich. Das lohnt sich. Also Maria, die reagiert fantastisch auf die Antwort von Jesus. Sie reagiert nicht eingeschnappt, sie reagiert nicht verbittert, sie zieht sich nicht zurück. Wenn Jesus nicht immer so antwortet, wie wir es uns erhoffen, wie reagieren wir da? Sind wir da manchmal eingeschnappt oder verbittert? Oder reagieren wir lernbereit, so wie Maria damals? Das ist wunderbar. Sie sagt zu den Dienern, was er euch sagt, so tut. Was er euch sagt, das tut. Maria hat ja noch gar nicht gewusst, was Jesus dann den Dienern sagen wird. Wenn sie es gewusst hätte, hätte sie sich auch gewagt, das zu sagen. Ich weiß nicht so recht. Sie hat aber darauf vertraut, dass Jesus der Sohn Gottes ist und keine Fehler macht. Sie wusste, auf Jesus zu vertrauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Und das wollen wir als Vorbild nehmen. So wollen wir handeln, hören, was Jesus uns zu sagen hat und dann auch andere ermutigen, auf Jesus zu hören. Wir haben es erfahren, es lohnt sich, auf Jesus zu hören. Und jetzt können wir auch andere Menschen dazu ermutigen, auf Jesus zu hören, das zu tun, was er sagt. Und wie sieht das bei uns in unserem Alltag aus, in unserem Lebensalltag? Hören wir das, was Jesus uns zu sagen hat? Und ganz besonders in den Notsituationen, wo wir drin sind, hören wir auch dort, was Jesus uns zu sagen hat? Ist interessant, wie wir uns oftmals verhalten in Notsituationen. Da sind wir manchmal nicht unbedingt hörende Personen, sondern redende Personen. Vor lauter die Sorge Jesus sagen und ihm sagen, was er alles zu tun hat und wie wir es uns vorstellen und wie er eingreifen soll und so, sind wir wenig hörende Personen, sondern wir sind oftmals viel redende Personen. Aber Maria ist eine hörende Person gewesen. Und genauso wollen wir auch sein in der Notsituation. Wir dürfen unsere Not Jesus sagen, aber dann ist es wichtig, dass wir auch auf Jesus hören, auf sein Wort, die Bibel hören, was er uns zu sagen hat. Manchmal ist es in Notsituationen auch so, dass Jesus uns sagt, und jetzt nimm Hilfe an. Ich schicke dir Hilfe, aber an dir ist es auch, diese Hilfe anzunehmen. Wir wollen auf Jesus hören, auf sein Wort hören, auf seine Ermutigung hören, die er uns gibt, auf die neue Zuversicht hören. Weil wenn wir Zuversicht haben in Notsituationen, dann müssen wir den Stress, den wir haben, nicht auf andere abstrahlen, sondern da können wir Kraft bei unserem Herrn tanken. Wunderbar. Es ist interessant. Dadurch, dass Maria auf Jesus gehört hat, dadurch, dass Maria andere ermutigt hat, auf Jesus zu hören, mitten in der Not, wird Maria zum Segen und auch die Diener, die werden zum Segen. Für wen? Für die ganze Hochzeitsgesellschaft, für all die Leute, die jetzt um sie herum waren. Also der Gehorsam, dem Wort Jesu gegenüber. Der hat Segen gebracht. Ja, Jesus griff dann tatsächlich ein. Und wie? Und wie? Das Wasser, das der Diener da geschöpft hatten, das wurde zu Wein. Und nicht irgendwelcher Wein, sondern Wein der Spitzenklasse. Ich muss sagen, ich hätte auch gerne da ein Gläschen mal von probiert. Wäre sicher fein gewesen. Es war kein billiger Fusel, sondern bester Jahrgang, also ungefähr Jahrgang 30 plus minus war das. Wird ja dort frisch hergestellt. Und nicht nur bester Wein, sondern bester Wein auch in großen Mengen. 6 Steinkrüge voll. Aus der Archäologie wissen wir, wie viel so ein Steinkrug ungefähr gefasst hat. Zwischen 80 und 120 Liter. Sprich, ein Steinkrug rund 100 Liter, das ist einfacher zum Rechnen. 6 mal 100, wer gut ist in Mathematik, das gibt 600 Liter. Also das gibt einige Kartons voll. Oder da kann man einige Zeit lang feiern. Also das Hochzeitsfest, das war gerettet. So ist Gott. So ist Gott. Er gibt uns nicht nur irgendetwas, sondern er gibt uns das Beste. Er gibt uns das Gute. Das, was das Beste für uns ist. Wir kennen ja die wunderbare Verheißung in Römer 8, Vers 28, dort steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen müssen. Was Jesus uns gibt, das ist das Gute, das Beste für uns. Übrigens, das Beste ist nicht immer das, was wir wünschen. Wahrscheinlich wären die Hochzeitsgäste nicht auf die Idee gekommen, einen Wein dieser Qualität sich zu wünschen. Die hätten wahrscheinlich ein bisschen was Niedrigeres gewünscht. Also der Speisemeister hat es ja gesagt, zuerst die Leute betrunken machen und dann kommt der billige Wein, das ist wirtschaftlicher und so. Jesus hat da einen anderen Plan. Jesus hat das Gute, das Beste für uns im Sinn. Und das Wunderbare bei ihm ist auch noch, und mit seiner Hilfe kommt er nicht zu spät. Mit seiner Hilfe kommt er rechtzeitig. Und jetzt, wenn wir hier dieses Handeln von Jesus anschauen, da ist mir noch etwas wichtig zu sagen. Nämlich, nicht immer erscheint es uns logisch und auf den ersten Blick einsichtig, wie Jesus handelt. Warum Gott uns jetzt diesen oder jenen Weg führt. Manchmal stellen wir uns Fragen, warum muss das jetzt sein? Wir kommen gar nicht raus. Maria sagt den Jüngern, was er euch sagt, das tut. Und Jesus sagt ihnen, füllt diese Steinkrüge mit Wasser. Vielleicht haben sie gedacht, ja, jetzt soll mal Wasser der Hochzeitsgesellschaft vorsetzen. Also sie haben es getan, weil Jesus das getan, gesagt hat. Und jetzt führt uns Gott manchmal auch Wege, wo wir nicht wissen, warum muss das jetzt sein? Aber es ist ein vorbereitender Schritt gewesen. Das ist ein vorbereitender Schritt gewesen, das Wasser in die Steinkrüge zu füllen. Weil Jesus damit was vorhatte in seinem ganzen Plan. Aber die Jünger, die Diener wussten es noch nicht, Maria wussten es noch nicht, aber Jesus wusste es. Und so wollen wir auch die Dinge, die Jesus uns sagt, die Wege, die er uns führt, annehmen von Jesus, weil wir wissen, und er hat einen Plan damit. Wir müssen es nicht immer wissen, wie sieht das Endprodukt von Gottes Plan aus. Unsere Aufgabe ist, jeden Schritt, den wir tun, im Gehorsam von Jesus zu tun. Im Vertrauen darauf, er macht es gut. Ich weiß nicht, was die Diener damals gedacht haben. Vielleicht haben sie gedacht, es wird oberpeinlich, wenn wir jetzt von diesem Wasser dem Speisemeister das vorsetzen. Peinlich. Manchmal sind Situationen, wo Gott uns hinstellt und uns Aufträge gibt, dass wir uns da Gedanken machen, die sind eigentlich für nüt. Weil Jesus hat einen guten Plan. Und unsere Sache ist es nicht, uns Gedanken zu machen und daran zu zweifeln, ist es jetzt gut, ist es sinnvoll, ist es, was Jesus uns da sagt, sondern unsere Aufgabe ist es, Jesus gegenüber gehorsam zu sein. Und das waren die Jünger damals und die Diener damals. Und da, so wurden sie zum Segen. Auf dem Gehorsam Jesus gegenüber ist Segen verheißen. Nicht auf unseren logischen Verstandesschlüssen ist Segen verheißen, sondern auf dem Gehorsam Jesus gegenüber, seinem Wort gegenüber. Klar, Gottes Wort ist auch logisch, aber göttlich logisch. Nicht immer menschlich logisch, aber göttlich logisch. Und wir wollen das uns zu Herzen nehmen. Jesu Wort ernst nehmen, denn wir wissen, darauf ist Segen verheißen. Und jetzt ist mir noch was Zweites wichtig zu sagen. Nämlich, Gott kommt rechtzeitig. Und zwar aus seiner Perspektive rechtzeitig. Maria hat genau gewusst, wann Jesus handeln sollte, nämlich sofort. Aber Jesus hat ihr gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und so sind auch wir manchmal in Umständen drin, wo wir denken, Jesus müsste jetzt helfen. Oder in 5 Minuten geht auch noch, aber es pressiert ein bisschen. Und Jesus hat Möglichkeiten zu handeln, wo wir denken, es ist eigentlich schon zu spät. Vielleicht war damals schon 7 Uhr, Geschäft war schon zu, oder kurz 5 vor 7, kurz vor Ladenschluss. Und die Leute konnten plötzlich keinen Wein mehr kaufen und so. Jesus pressiert nur noch 3 Minuten und dann hat da Mikro und Kopf zu. Ja, manchmal denken wir, es ist knapp und uns geht nicht mehr. Jesus hat immer Möglichkeiten zu handeln. Vielleicht war die Situation so, der letzte Krug Wein wurde auf den Tisch gestellt. Vielleicht war der letzte Krug Wein aber auch schon leer und nur noch ein Schluck war beim Bräutigam drin. Wir wissen es nicht, aber etwas ist wichtig. Jesus hat Möglichkeiten zu handeln zu einem Zeitpunkt, wo wir aus menschlicher Situation denken würden, es ist zu spät. Gott hat immer Mittel und Möglichkeiten zu handeln. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Seine Hilfe kommt nicht zu spät. Ja, wir haben einen wunderbaren Gott, dem es sich anzuvertrauen voll und ganz lohnt. Wir haben einen Herrn und Retter, der helfen kann. Und deshalb wollen wir in unseren Nöten zu ihm gehen ins Gebet. Wir wollen unsere Nöte nicht irgendwie selber ausbaden und andere Leute unter Druck setzen und stressen und so, sondern mit unseren Sorgen wollen wir zu Jesus gehen. Und wenn uns andere Leute die Hilfe von Gott sind, da wollen wir die auch annehmen. Denn wir wollen immer auch auf Gott hören. Wir wollen nicht nur unsere Sorgen Jesus bringen, sondern auch hören, was sagt uns Gott. Manchmal ermutigt er uns durch sein Wort, die Bibel. Manchmal ist es so, dass er uns Hilfe schickt und wir diese Hilfe einfach nur annehmen brauchen. Wir wollen auf Jesus hören, was er uns sagt. Und wir wollen andere Menschen auch ermutigen, auf das zu hören, was Jesus sagt. Denn wir wissen, auf Jesus hören lohnt sich. Wie können wir Ermutiger für andere sein, auf Jesus zu hören? Wir wollen uns davon Gott führen lassen. Und wo wir jetzt auf Jesus hören, dürfen wir erleben, dass er uns segnet und uns zum Segen gebraucht für andere Menschen. Nicht immer handelt Jesus auf die Weise, wie wir es uns vorstellen. Nicht immer zu dem Zeitpunkt, wie wir es gerne hätten. Aber er handelt immer gut. Er handelt so, wie es das Beste ist. Und er handelt zum rechten Zeitpunkt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir ganz herzlich, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Es lohnt sich, dir nachzufolgen, und wir danken dir, dass wir dich kennenlernen durften. Und unser großes Anliegen ist, dass noch viele Menschen dich kennenlernen dürfen. Gebrauch du uns als Gemeinde dazu und hilf du uns, gerade auch von Maria zu lernen, in der Not zu dir zu gehen und von dir Hilfe zu erwarten, in der Not auf dich hören, dass wir hören, was du uns sagst, dass wir nicht einfach nur reden, sondern hören, was du sagst, und dann auch tun, was du uns aufträgst. Amen.